aus vielen eines. Das ist der inoffizielle Claim der USA, auch wenn die Vereinigten Staaten aktuell alles andere als einig wirken. In diesem Sommer, also am 4. Juli, vor 250 Jahren, im Jahre 1776, da erklärt sich das Land für unabhängig. No Kings. Das US-amerikanische Volk will keinen Monarchen mehr über sich wissen. Dieses Jubiläumsjahr, das ist gleichzeitig das zweite in Donald Trumps zweiter Amtszeit. Und die deutsch-amerikanische Politikwissenschaftlerin und frühere Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Catherine Klüver-Ashbrook, die nimmt das, was seit einem Jahr in den USA passiert, wahr als amerikanischen Weckruf an uns. So heißt ihr Buch, Der amerikanische Weckruf. Die Autorin habe ich jetzt bei mir im Studio. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Super, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Move fast and break things, das scheint auch das Motto von Donald Trump zu sein. Haben Sie im Januar 2025, also vor einem Jahr, geahnt, wie schnell das gehen würde mit diesem radikalen Umbau?
Also er war einfach wahnsinnig gut vorbereitet, dieser Umbau. Und tatsächlich ist es so, dass quasi das Buch in der Genese eine lange Vorgeschichte hat, weil ich eben schon seit fast anderthalb Jahren vor der Wahl sehr genau darauf geschaut habe, was machen die engsten Berater um Trump, wie bereiten sie ihn vor, wenn es eine tatsächliche politische Entfesselung geben sollte. Also keine erzkonservativen alten Republikaner um ihn herum, die ihn ausbremsen, sondern ein tatsächlicher Befreiungsschlag. Und es ist eben so viel zu Papier gebracht worden, wie man das vielleicht gar nicht meinte. Und wenn man das sehr ernst genommen hat, dann hat man vieles von dem kommen sehen können, wenn man es entsprechend dann an sich herangelassen hat.
Donald Trump ist ja wirklich innerhalb kürzester Zeit wie eine Abrissbirne kreuz und quer durch die unterschiedlichsten Ressorts gegangen. Justiz, Kultur, Außenpolitik, Innenpolitik. Es ist wirklich schwierig, das alles im Blick zu behalten, so einfach als Zeitgenossin und sicherlich auch in ein Ranking zu bringen. Aber welcher Eingriff wiegt für Sie am schwersten?
Also ich glaube, die Art und Weise, wie tatsächlich Donald Trump, aber im Hintergrund Russell Vought, ein Name, den wir jetzt öfter hören im deutschen Kontext, der aber tatsächlich eigentlich eine persönlich blasse Figur macht, aber der von vornherein sagte, es sei sein Ansinnen, dass dieser Präsident weder von der Verfassung noch von Gesetzen ausgebremst würde, der also nicht nur die Exekutiventscheidungen vorgeformt hat, sondern vor allen Dingen sich konzentriert hat auf das Kleinkriegen des Kongresses. Mhm. Also dem Kongress die Größenmachtbefugnisse wegzunehmen auf eine praktische Art und Weise. Das ist das Budgetrecht. Das hat er gekippt mit einem illegal oder seit 1974 nicht mehr funktionalen Gesetz, dem sogenannten Impoundment, also den Kongress zu zwingen, gerade im Übrigen auch die Gelder für die öffentlich-rechtlichen Medien wegzukürzen. Also Dinge, die der Kongress schon beschlossen hatte, da reinzugehen und über die Exekutivmacht zu sagen, nein, das ist jetzt meins. Und genauso sehen wir das beim Kriegsrecht. Eigentlich sind das die zwei stärksten Rechte, die ein Kongress hat, besonders gegenüber der Exekutive. Die beiden sind jetzt jedenfalls in der Praxis nichtig gemacht worden. Und das Signal, was davon ausgeht, ist tatsächlich, dass die Instanzen, die laut Verfassung den Präsidenten kontrollieren sollen.
Die Checks and Balances.
Genau. Die funktionieren jedenfalls nicht mehr so, wie die Verfassungsväter das intendiert haben.
Donald Trump hat überhaupt keinen Hehl gemacht aus seinen Absichten. Sie zitieren ihn im Buch mit einer Aussage aus dem Jahr 2020. Darin fordert er das Ende aller Regeln, Regularien und Rechtsbegrenzungen, sogar das Ende der Verfassung. Also exakt das, was Sie gerade skizziert haben. Wussten die Wählerinnen und Wähler also sehr genau, wen sie sich damit zum zweiten Mal ins Oval Office holen?
Nein, die Wähler, besonders die Wähler, die Donald Trump für sich hat motivieren können. Und es ist natürlich wahr, dass er den Popular Vote 2024 gewonnen hat. Und das ist ein wichtiger Punkt. Die Wähler, die er an seine Seite hat ziehen können, das sind die Neuwähler, die inkonsistenten Wähler, die Wähler, die ganz oft Wahlen aussitzen. In der Politologie nennt man das die 012-Wähler. Also die Wähler, die tatsächlich nicht unbedingt auch einer Partei zuzuordnen sind. Und die hatten viel banalere Anliegen, wenn man so möchte. Die fühlten sich nach der Finanzkrise 2008 weiter von der Politik entweder verletzt, vernachlässigt, nicht gesehen. Und die wirtschaftlichen Realitäten und beziehungsweise die gefühlten wirtschaftlichen Realitäten, denn makroökonomisch stand die USA auch unter der Biden-Zeit da wie eine Eins. Aber die gefühlten wirtschaftlichen Realitäten, das Gefühl, nicht mehr für sich vorankommen zu können. 85% der Amerikaner sagten damals, ich kann den amerikanischen Traum für meine Kinder nicht mehr träumen. Das waren große, große Beweggründe, einen neuen Mann, einen neuen alten Mann ins Weiße Haus zu holen, der vielleicht mal einfach draufschlägt, ohne tatsächlich wirklich zu wissen oder zu verstehen oder verstehen zu wollen, muss man tatsächlich auch sagen, was dieser Präsident gegebenenfalls vorhatte.
Noch eine Frage zu Ihrer Antwort zu eben 012-Wähler. Wie verdankt sich dieser Code? Woher kommt der?
0-Wähler, die noch nie gewählt haben. 1, also Wähler, die wenig wählen oder inkonsistent wählen. Und 2-Wähler, Wähler, die Wechselwähler sind, die sich nur zu unterschiedlichen Wahlen motivieren lassen.
Sie gehen auch auf die Wurzeln oder vielleicht Vorläufer des Trumpschen Politikverständnisses ein. Wobei ich auch schon merke, Sprache reicht gar nicht aus, um das zu fassen, weil Politikverständnis, da hat man schon Schwierigkeiten, das in diesem Zusammenhang so zu formulieren. Diese Wurzeln, die erkennen Sie beispielsweise schon 1990 bei dem republikanischen Kongressabgeordneten Newt Gingrich, später dann Sprecher des Repräsentantenhauses. Ich zitiere mal: Wir stacheln euch nicht ausreichend dazu an, gehässig zu sein. Das ist eine Aussage aus einem Dossier. Und das, was wir heute so als Verrohung des Diskurses bezeichnen, sehen wir, hat Trump nicht erfunden. Auf welche Vorläufer stützt er sich noch und wieso haben wir das so schlecht oder zu wenig wahrgenommen?
Ich glaube, weil die Zusammenhänge tatsächlich nicht unbedingt offensichtlich gemacht worden sind. Aber im Rückblick von den Strategen, die sich angeschaut haben, wie kann man Trump stärken, wie kann man bestimmte Realitäten in Gesellschaft und Wirtschaft so bedienen, dass sie dann diese Auswirkung haben, dass sie diese carte blanche, diese machtvolle Ermächtigung ermöglichen, wie kann man die nutzen? Und tatsächlich sage ich im Buch, es geht im Grunde 40 Jahre zurück. Das, was wir jetzt sehen, wie Amerikaner, wir haben über Wahrnehmung gesprochen, wie sie ihre eigene Realität wahrnehmen, das geht zurück auf eine Veränderung im Medienfairnessgesetz von Ronald Reagan, der erst ermöglicht hat, dass Meinungsjournalismus, muss man vielleicht jetzt auch in Gänsefüßchen setzen, aber Meinungsmache in den USA quasi zum täglichen Brot wird in den Medien, also dass es ein Fox News geben kann, Zuschnitte in den Medien, die politische Meinungen widerspiegeln und fast nichts anderes. Das ist dann der Vorläufer für die Deregulierung unter Clinton, die dann tatsächlich die sozialen Medien auf diese Art und Weise ermöglicht haben. Und parallel dazu verschiebt sich etwas, was für uns, die wir den Amerikanern unsere Einheit verdanken, die Pax Americana, also die Mauer, die fiel. Dafür brauchten aber dann die Republikaner ganz klar eine Mauer nach innen. Sie brauchten ein neues Feindbild. Denn subkutan war immer klar, dass sie erzählen konnten, wenn ihr die Demokraten wählt, dann holt ihr euch die Kommunisten ins Haus. Wir denken an die 50er Jahre, den Red Scare und die verschiedenen Dinge. Das funktionierte natürlich nicht mehr bei Wählern. Und Newt Gingrich hat sich dann eingeschossen auf diese Idee, dass man Sprache als Waffe gebrauchen könnte. Und so ging auch der politische Diskurs in eine Richtung, dass immer weniger innerparteilich, überparteilich gearbeitet wurde, auch legislativ. Und damit läutete es tatsächlich ein, dass die Institutionen immer mehr an Vertrauen verloren unter der Bevölkerung. Das heißt, all diese Dinge gehen nur, wenn quasi dieses Gemisch vorher schon entsteht, wenn besonders institutionelles Vertrauen in den USA, und das hat es in der Tat über die letzten 30 Jahre, abgenommen hat.
Das sagt die politische Analystin Catherine Klüver-Ashbrook und sie führt das viel weiter aus in ihrem Buch Der amerikanische Weckruf. Jetzt haben wir gesprochen sozusagen über die Vorläufer und das, was bisher geschah. Gleich wollen wir versuchen, zumindest ein bisschen in die Zukunft zu schauen, wohl wissend, dass das nicht einfach ist unter gegebenen Umständen. Vielen Dank bis hier. Ich habe Besuch von der Politikwissenschaftlerin Catherine Klüver-Ashbrook. Wir sprechen angesichts des Einjährigen von Donald Trump im Amt über ihr Buch Der amerikanische Weckruf. Willkommen nochmal.
Dankeschön.
Die Midterms, die könnten eine Veränderung bringen, das denken manche Menschen. Sie allerdings ziehen uns in ihrem Buch den Zahn so ziemlich. Ich zitiere mal. Um die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Effekte unter Kontrolle zu halten, wird die Trump-Regierung dafür sorgen, dass die Zwischenwahlen nicht mehr in ihrer etablierten Form ablaufen werden. Auch ein massiver Eingriff in die Rechte der Bundesstaaten ist nicht auszuschließen. Womit rechnen Sie denn für die Halbzeitwahlen im Herbst? Manche sagen ja auch, die werden gar nicht stattfinden.
Ja, und tatsächlich hat er ja zweimal in der vergangenen Woche, in dieser quasi Woche, die hinleitet zu diesem einjährigen Jubiläum, damit kokettiert und die Pressesprecherin Catherine Levitt hat gleich gesagt, nein, das war ein Witz. Aber nochmal, bei Trump muss man immer zurückgehen. Das sehen wir ja auch in der Außenpolitik Grönland-Venezuela. Das sind Altlasten aus der ersten Amtszeit. Und tatsächlich ist es so, dass er im Wahlkampf auch noch sagte, seinen Anhängern damals zurief, ihr müsst jetzt nur noch einmal wählen und dann nicht mehr. Wir sehen einen Präsidenten, der innenpolitisch, und das wird jetzt über die nächsten Wochen noch sehr, sehr viel schlimmer werden, wirklich ja, belagert werden wird. Einerseits sehen wir die Proteste auf der Straße, aber andererseits haben sie eben, weil sie alles gleichzeitig angefangen haben, auch sehr, sehr viele Eingriffe in die amerikanische Volkswirtschaft geleistet. Die Zölle, die haben wir natürlich alle präsent, aber die Landwirtschaft und die Deportationspolitik, die hängen ganz eng zusammen und andere Dinge mehr. Die Amerikaner fühlen sich tatsächlich in ganz großer Summe verraten von diesem Präsidenten. Mhm. Und dann entstehen keine Mehrheiten mehr, die er theoretisch braucht. Und seit Anbeginn dieses Kongresses, also des 119. Kongresses, wird am Wahlsystem gedreht, wird am Wahlzugang gedreht, werden besonders Bundesstaaten drangsaliert, ihre Wahlunterlagen, und Amerika hat in ein Wahlsystem, was über 50 Bundesstaaten geht, jedes hat sein eigenes, drangsaliert, ihre Dokumente nach Washington zu schicken, das, was Leute wählen. Das geht zusammen dann mit Verschiebungen im Medienraum, im Datenschatz, also dass Leute dann quasi für eine Wahl auch zugeschnittene Informationen bekommen könnten, das Militär auf Amerikas Straßen. Das soll vermutlich erstmal in Washington, sollte das Militär nur aufräumen, anderswo soll es ICE unterstützen. Aber tatsächlich ist das alles Vorläufer, um Amerikaner daran zu gewöhnen, dass gerade zu einer Wahl das Militär auf allen möglichen Straßen in den USA stehen könnte. Also tatsächliche Bedrohungen an der Wahlurne.
Das heißt, Sie gehen davon aus, dass diese Wahlen nicht stattfinden werden? Nein, oder dass es vorher massive Veränderungen im Zuschnitt der Wahlbezirke etc. pp. Geben wird und Einschüchterungen?
Es wird alles versucht werden. Wir haben sogar jetzt Veränderungen im Postrecht gesehen, also wie Briefe abgestempelt werden in den USA. Das klingt wie gar nichts, aber tatsächlich sagte Donald Trump, er möchte nur noch, dass Briefe ausgezählt werden, die bis 18 Uhr in einem Wahllokal sind. Also das kann in Wahldistrikten, wo es spitz auf Knopf ist, und Sie haben den Zuschnitt der Wahldistrikte schon angesprochen, überall wird gedreht, und die Hoffnung ist, derer, die jetzt ihre Mehrheiten schwinden sehen, das geht numerisch alles nicht mehr auf, dass sie so drehen können, dass sie so arbeiten können, dass selbst wenn die schweren Auswirkungen in der Wirtschaft sich anfangen breit zu machen, dass über diese Unterdrückungsmaschinerie trotzdem noch das Resultat herauskommt, was sie wollen. Das ist aber keine Demokratie mehr.
Die USA feiern im Sommer ihr 250-jähriges Bestehen. Heute früh habe ich mit unserem Kolumnisten Claudius Seidel gesprochen. Der will die Hoffnung nicht fahren lassen, dass es dort eine Veränderung zum Positiven geben könnte. Wir hören uns mal an, was er gesagt hat.
Ich habe den Eindruck, der Widerstand geht los. Also einerseits der passive Widerstand. Trump hat so schlechte Zahlen wie kein Präsident seit langem nach dem Ende seines ersten Jahres. Die Zahlen sind fürchterlich. Und jetzt, wie er die Dinge überdreht mit Grönland, regt sich halt auch bei den Republikanern, bei seiner eigenen Partei, die so lange so opportunistisch war, regt sich endlich Widerstand.
Teilen Sie die Hoffnung?
Ja, dass sich Widerstand regt, ist richtig, auch in der Republikanischen Partei. Aber es sind tatsächlich Abgeordnete, die entweder ganz sicher sind oder die Drangsalierungen aushalten können, weil sie ausscheiden aus dem Kongress. Der House of Representative-Abgeordnete Don Bacon hat gesagt, er würde sogar ein Amtsenthebungsverfahren sehen, weil die Machtpolitik des Präsidenten so ausartet. Don Bacon verlässt aber jetzt das House of Representatives. Also es wagen sich diejenigen vor, die tatsächlich bei sich noch ein Rückgrat entdecken, aber dann
und
gleichzeitig
nichts zu verlieren haben.
Genau, und dann gleichzeitig aber tatsächlich ihren angstfreien Lauf lassen, indem sie ausscheiden. Und das reicht vielleicht nicht. Dennoch muss man wirklich gutheißen, dass Abgeordnete wie die machtvolle Senatorin aus Alaska, Lisa Murkowski, überparteilich Resolutionen einbringt, die NATO schützen, die sich gegen die Grönland-Fantasien stellen. Das ist in der Tat da. Aber umgekehrt gibt es prominente Republikaner wie den Senator Ted Cruz, der sagt, nein, macht er alles richtig, der Druck muss weiter auf Grönland bleiben. Also das wird man sehen. Tatsächlich ist es aber so, die Straße und die Gouverneure, die treiben die nationale Politik vor sich her. Und man kann natürlich auch ganz klar interpretieren, dass diese Ausschläge, die Donald Trump sich immer leistet, dass das eine Angst ist, die Macht tatsächlich zu verlieren. Wenn man Macht hat, Nehmen wir mal den Staatschef Xi Jinping, der ist ganz cool in Peking gerade. Aber wenn man Macht hat, dann ne, kann man, wenn man die tatsächlich weiß zu verstehen und einzusetzen, dann kann man cool sein. Donald Trump schlägt überall in alle Richtungen gleichzeitig aus. Vielleicht eben auch ein Zeichen der tatsächlichen Schwäche.
Jetzt möchte ich natürlich unbedingt noch auf Ihren Titel zu sprechen kommen, der amerikanische Weckruf. Ich erspare Ihnen mal die Frage oder den Blick in die Glaskugel, wie wird das in den USA weitergehen? Und wir schauen nach Deutschland, nach Europa. Sie sagen, schaut euch das genau an, das, was da passiert, das blüht uns auch. Und Sie gehen dann ein auf den Fall der abgeblasenen Wahl der vorgesehenen Verfassungsrichterin Frau Gebrosius-Gersdorf im vergangenen Sommer, wo Sie sagen, genau das, diese Beeinflussung der öffentlichen Meinung, dieses Eingreifen in einen Prozess, der eigentlich klar ist, transparent und auch erprobt, genau das ist das, was in den USA passiert. Haben Sie den Eindruck, dass das andere außer Ihnen auch noch sehen? Also dass dieser Weckruf in der Politik, darauf kommt es ja vor allem an, aber auch in der Bevölkerung so wahrgenommen wird?
Also wir gehen immer noch, wie soll man sagen, mit stolz geschwillter Brust über unserer Demokratie ins Land. Wir denken immer noch, das hat eine Festigkeit. Tatsächlich haben wir aber...
In der Tat natürlich, wenn man auf die Verfassung und auf die Grundlage
sehr
schaut.
Sehr wohl. Und tatsächlich haben wir ja in unserer Verfassung, in unserem Grundgesetz deutlich nachgebessert zu dem, was die Amerikaner vor weniger als 250 Jahren mit 11 Jahren Abstand zur Unabhängigkeitserklärung aber dennoch aufgeschrieben haben. Wir haben ja eine Widerstandsklausel in Artikel 20 Absatz 4. Also für uns ist schon klar, wenn es hart auf hart kommt, das sind die Lehren aus unserer Geschichte. Aber hart auf hart soll es erst schon mal nicht kommen. Wir müssen schauen, wo ist denn schon der Normenverfall am Werk? Denn die Strategen, die sich reinlehnen in das, was sozialen Kitt ausmacht, wie verhalten wir uns für in einer Wahl, zum Beispiel einer Bundesverfassung, was ist da normal? Wenn das in Frage gestellt wird, und da sehen wir ja und können wir, Polis hat es nachgewiesen, andere Kollegen und Kolleginnen auch, wie sich ein Netzwerk und im Übrigen ein finanzstarkes Netzwerk über dieses Meinungsbild erstreckt hat von News und anderen, gefördert eben auch wieder von viel, viel Geld. Und jetzt wissen wir über die amerikanische nationale Sicherheitsstrategie, gerade Gelder, mögliche Parteispenden, die könnten jetzt durch die Vordertür kommen. Denn die Amerikaner sagen ganz klar, sie brauchen zivilisationelle Alliierte, Verbündete. Sie wollen es bitte ganz anders haben in Europa, als wir es derzeit haben. Das ist eine ziemliche Ansage, dass alles das, was wir zurzeit sehen, im Angriff auf unsere Schulen, die Denunziationskultur, ein Abbau, immer werden unsere Bundeszentralen für politische Bildung angegangen. Wir könnten ein Land sehen, was aus dem Medienstaatsvertrag austritt, in Sachsen-Anhalt nach dem 6. September. Also hier sind tatsächlich Dinge ins Laufen gekommen, die schon sehr viel ärger sind, als wir das vielleicht meinen. Ich glaube, das Wichtige ist zu sehen, dass dahinter Netzwerke stehen, dass dahinter Gelder stehen, die wir zum Teil gar nicht erkennen, die aus dem Ausland kommen, aber die das motivieren, was bei uns auch schon existiert, nämlich, dass wir den Blick darauf verloren haben, wie wir unsere eigene Demokratie, und zwar jeder einzelne von uns, jeden Tag zu beschützen haben und damit ja und nachdenken müssen, wie wir tatsächlich uns demokratisch verhalten.
Das führt Katrin Klüver-Eschbruck hier aus auf Radio 3 im Live-Gespräch. Besten Dank dafür und viel ausführlicher in ihrem Buch Der amerikanische Weckruf. Es erschienen bei Brandstätter, hat 340 Seiten und dafür legen Sie je nach Darreichungsform zwischen 16 und 22 Euro hin. Besten Dank für den Besuch bei uns.
Herzlich.